In rhythmischen Abständen werden wir von den diversen Medien, sei es Tageszeitungen, Fernsehen, Rundfunk, Wochenjournale, von mehr oder weniger gut ausgebildeten Journalisten darüber informiert, dass das PSA gar nicht so gut sei, wie wir Urologen den Patienten zu vermitteln glauben. Um mit diesem Unsinn einmal aufzuräumen, habe ich mich entschlossen, diesen Vortrag anzunehmen. Und möchte gleich zu Beginn mit einer provokanten Folie starten. Nicht das PSA ist schlecht, sondern die häufig fehlerhafte Anwendung und Interpretation der Befunde. Um diese ganze Problematik zu erhellen, werde ich mich bemühen, in den nächsten 20 Minuten Sie darüber zu informieren. Viele Dinge, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, sind längst aus der Literatur bekannt. Ich habe mich aber bemüht, sie so weit zu aktualisieren und Neues hinzuzufügen, soweit es mir möglich war. Nun, ein Punkt, der immer untergeht, ist die biologische Variabilität des PSA. Das hat immerhin eine Schwankungsbreite von etwa 25%, sowohl nach oben als auch nach unten. Die Ursache liegt darin, dass auch das PSA einem diurnalen Rhythmus ähnlich wie das Testosteron unterliegt und zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Werte messbar sind. Was resultiert daraus? Dass wir niemals eine Biopsie auf einen einmalig erhöhten PSA-Befund machen dürfen. Das wäre absolut kontraindiziert. Im Gegenteil, wir müssen eine Kontrolle unter standardisierten Bedingungen machen, unbedingt im selben Labor und nach Einhalten der entsprechenden Vorbedingungen, insbesondere keine Ejakulation 3 Tage vor der Untersuchung. Auf dieser Folie habe ich mich bemüht, ungefähr einen Anhaltspunkt Ihnen zu geben, wie der Verlauf des PSA bei verschiedenen Erkrankungen der Prostata sich verhält. Nehmen wir einmal die dunkelblaue Linie her, die entspricht dem altersentsprechenden linearen Anstieg eines Prostata-Adenoms. Hier ist keine exponentielle Steigerung zu erwarten, sondern ein linearer Anstieg über die Jahre. Nehmen Sie die orangefarbene Linie, dann ist es ein ondulierender Verlauf, wie wir ihn sehr häufig bei chronischen, asymptomatischen Prostatitiden, sogenannten NIH-4-Prostatitiden, vorfinden. Das sind entzündliche Reaktionen, von denen der Patient nichts weiß und auch nichts wissen braucht, weil es keine Therapie erfordert. Aber es macht einen ondulierenden PSA-Verlauf. Interessant ist natürlich die letzte Kurve, die rote, die exponentiell nach oben ansteigt und hochverdächtig auf ein Karzinom wäre. Was beeinflusst nun einen PSA-Wert falsch positiv? Das sind zunächst einmal hohe Glukosekonzentrationen. Bei den schlecht eingestellten Diabetikern müssen Sie immer darauf achten, wenn Sie PSA machen, dass der Befund falsch sein kann. Der zweite Punkt, ikterische lipämische Serien, versteht sich von selbst. Hohe Konzentrationen von Calcium, Magnesium und Selen, wie sie häufig in Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen, sind ebenfalls dazu angetan, den Wert falsch positiv gestalten zu können. Ganz wichtig, Cisplatin. Alle modernen Chemotherapie-Schemata mit wenigen Ausnahmen beinhalten heute Cisplatin. Nun werden Sie sagen, wenn einer schon Cisplatin kriegt, dann ist er ohnehin schon schwer krank, dann interessiert mich das PSA nicht. Das ist nicht so, weil auch die Onkologen ja immerhin schon einen Prozentsatz von 50% mit ihrer Therapie heilen können. Also wird es doch interessant im Verlauf. Die sexuellen Aktivitäten habe ich fett herausgedruckt. Das ist der wichtigste Punkt, der Fehler. Immer wieder frage ich die Patienten, hat Ihnen jemand erklärt, dass Sie keine Ejakulation 3 Tage vorher haben dürfen? Sagen Sie, Leute, mir hat das noch nie jemand gesagt. Radfahren und Reiten bis zu 3 Tagen. Instrumentelle Eingriffe, Katheterismus, Zystoskopie sollte eine Woche Pause machen. Operationen an der Harnröhre, an der Prostata, an der Blase, 6 Wochen Pause. Und selbstverständlich macht die PPH, die Prostatitis und Prostatainfarkte, die gar nicht so selten sind, wie wir glauben, ein erhöhtes falsch positives PSA. Ähnlich lang ist die Liste des falsch negativen PSA. Die 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren wie Prosca, Avodart oder Duodart reduzieren das PSA um einen Faktor 2,3. Das müssen Sie dem Patienten sagen, weil die Männer sonst glauben, wenn das PSA heruntergeht, haben sie kein Risiko mehr. Das ist in der Krebseinschätzung und in der Risikoeinschätzung zu bedenken. Phytotherapeutika mit östrogener Wirkung ebenfalls. Nach einer durchgeführten transurethralen Prostataresektion sollte idealerweise der PSA-Wert unter 2,0 sein. Die nichtsteroidalen Antirheumatika reduzieren um bis zu 10%. Die Cranberries ebenfalls. ACE-Hämmer, weitgehend nicht bekannt, können das PSA reduzieren. Insulin und ganz wichtig und sehr häufig verwendet, das Metformin in der Diabetestherapie. Ein Wort zu ultrasensitiven Assays. Was verstehen wir darunter? Das sind Messverfahren, die auf Tausendstel Nanogramm pro Milliliter messen. Sie haben keine Indikation in der Primärdiagnostik und Sie haben eine fragwürdige Indikation in der Nachsorge nach kurativer Therapie. Und ich werde Ihnen anhand von den nächsten zwei Folien zeigen, warum das so ist. Stellen Sie sich vor, einen Patienten nach radikaler Prostatektomie, den Sie in der Nachsorge mit dem PSA kontrollieren, sei es mit einem ultrasensitiven oder einem normalen Assay. Der ultrasensitive, das ist die untere ondulierte Kurve, misst von Tausendstel bis Zehntel total unterschiedliche Werte, die auf die vorgenannten Fehlerquellen zurückzuführen sein können, die von Labor zu Labor unterschiedlich sein können. Und mit diesen Befunden können Sie de facto als Kliniker gar nichts anfangen. Sie sehen in der oberen Kurve, die linear und gerade geht und fett gedruckt ist, den Verlauf eines enzymatischen Assays mit einem Cut-off von 0,1. Und Sie sehen über die Jahre, über die Monate und Jahre hinaus ein vollkommen konstantes Bild. Der ultrasensitive Assay hat den Patienten höchstens nervös gemacht und den Urologen womöglicherweise auch. Nächstes Beispiel, ebenfalls radikal prostatektomierter Patient. Und da sehen Sie, in den ersten 1,5 Jahren steigt, selbst wenn ein biochemisches Rezidiv entsteht, der PSA-Wert mit dem ultrasensitiven und dem enzymatischen zum gleichen Zeitpunkt an. Was bedeutet das? Dass eine Überlegung, eine adjunktive Therapie durchzuführen, frühestens bei 0,1 stattzufinden hat und im Verlauf danach und nicht früher. Also abschließend, ultrasensitive Assays sind eigentlich nicht notwendig. Sehr wohl aussagekräftig ist hingegen die sogenannte Ratio. Das ist die Division des freien PSA durch das gesamte oder totale PSA. Und dieses freie PSA ist imstande, die Sensitivität bei einem Gesamt-PSA von 4 bis 10 und negativem Tastbefund zu erhöhen. Wenn die Ratio unter 10% geht, sehen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit von Prostatakarzinomen. Allerdings, und deswegen habe ich das K wieder zugeschrieben, die chronische asymptomatische Prostatitis hat auch eine niedrige Ratio. Es ist also kein sehr selektives Verfahren. Noch weniger brauchbar ist das freie PSA bei bereits bekanntem Prostatakarzinom in der Nachsorge. Da kann man getrost darauf verzichten. Die PSA-Velocity bedeutet den absoluten Anstieg des PSA mit der Zeit. Wenn Sie mehr als 20% Anstieg in einem Jahr oder mehr als 0,75 Nanogramm pro Milliliter pro Jahr sehen, besteht ein hoher Verdacht auf ein Karzinom. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Sie vorher eine Mehrfachmessung durchgeführt haben. Die PSA-Verdopplungszeit misst den exponentiellen Anstieg über die Zeit. Sie kann nicht differenzieren zwischen BPH und Prostatakarzinom und sie hat ihre Indikation lediglich beim biochemischen Rezidiv nach kurativer Therapie. BCA3 im Urin ist eine Steigerungsmöglichkeit der Sensitivität für aggressive Prostatakarzinome. hat eine Indikation für eine Rehbiopsie nach vorangegangener negativer Punktion. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Methode nicht frei verfügbar ist und von den Kassen nicht finanziert wird und nur in speziellen Zentren angeboten wird. Das Gleiche betrifft den Prostate Health Index oder auch FI-Test genannt. Er verbessert ebenfalls die Sensitivität bei einem Gesamt-PSA von 4 bis 10. Schauen wir uns die Werte an, dann sehen Sie bei 0 bis 20 eine niedrige Krebswahrscheinlichkeit und bei über 40 eine hohe von etwa 44-45%. Die Methode ist teuer, sie ist aufwendig, ist großen Zentren vorbehalten und ist ebenfalls, so wie der BCA3-Test, keine Sozialversicherungsleistung. Was haben wir für ein Risiko, ein Karzinomrisiko bei verschiedenen PSA-Werten? Und ich bitte Sie, fokussieren Sie sich nur auf die unterste Zeile. Dann sehen wir bei dem PSA zwischen 3 und 4 bereits ein Risiko von etwa 25-26% und ein Risiko eines Gleason-Scores über 7 von 6,7%. Also schon beträchtlich immerhin bei einem Wert, der unter dem sogenannten Cut-off von 4 liegt. Nun, das biochemische Rezidiv nach radikaler Prostatektomie bedeutet, dass wir einen PSA-Anstieg sehen, ohne mit bildgebenden Verfahren irgendwo nachweisen zu können, wo das Rezidiv sitzt. Wir unterscheiden hier den PSA-Persister oder Residualtumor, der einer R1-Resektion, also einem positiven Resektionsrand entspricht. Bei langsamem Anstieg ist eher mit einem lokalen Rezidiv zu rechnen, bei schnellem Anstieg mit einer Dissemination. Das biochemische Rezidiv nach kurativer Strahlentherapie unterliegt in der Kontrolle dem Astro-Konsensus, der Folgendes besagt. Das PSA fällt nach kurativer Radiatio innerhalb von 1 bis 2 Jahren ab. Allerdings, und das ist das Wesentliche, rot gedruckt, gibt es den sogenannten PSA-Bounce. Das bedeutet, dass in etwa 30-35% der bestrahlten Karzinome es in der Zeit der Nachsorge in 1 bis 2 Jahren zu einem PSA-Anstieg kommen kann, der viele Menschen nervös machen würde, insbesondere den Patienten, der aber darauf zurückzuführen ist, dass vermutlich, und das ist hypothetisch, die Prostatakarzinomzellen unter der Therapie zerfallen und das PSA frei wird und oder entzündliche Reaktionen im Strahlengebiet dafür verantwortlich sein können. Nun, die Aufbereitung der Blutproben ist mir ein besonderes Anliegen. Hier werden die meisten Fehler gemacht. Das Gesamt-PSA oder totale PSA ist ungefähr bei 4 Grad, also Kühlschranktemperatur, 2 Wochen lang stabil. Die Aufbereitungsverfahren für das freie PSA sind hingegen dafür nicht verwertbar. Freies PSA ist wesentlich instabiler als das totale PSA und kann nur dadurch aufbewahrt werden, dass man es zentrifugiert und tieffriert. Und das sollte möglichst rasch innerhalb der 4 Stunden vorgenommen werden. Bei minus 20 Grad können Sie sowohl freies als auch totales PSA und damit auch die Ratio über längere Zeit unverändert aufbewahren, was für Forschungszwecke und Nachsorge natürlich durchaus geeignet ist. Allerdings für den täglichen Betrieb absolut unmöglich. Das haben wir schon gehört vom Kollegen Brösser, das kann ich übergehen. Und ich bin schon bei meiner letzten Folie, die mir besonders am Herzen liegt. Ich sehe immer wieder Patienten, die zu mir kommen und die sagen, ich hatte ein erhöhtes PSA und mein Arzt hat mir jetzt somit einmal ein Antibiotikum verschrieben, damit das PSA heruntergeht. Meine Damen und Herren, das ist kosmetische Therapie und hat definitiv, ich sage das mit aller Deutlichkeit, keinen Sinn. Unterlassen Sie bitte eine antibiotische Therapie eines PSA. Und damit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen und bedanke mich sehr herzlich.